Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr dabei seid. Männer sind so, Frauen sind so. Kennst du, ne? Die Diskussion. Wir unterscheiden alles Mögliche, auch Geschlechter und deren Eigenschaften. Gleichzeitig treten neue Unterscheidungen auf, während andere verschwinden. Wie handeln wir als Männer und als Frauen? Und wie verhandeln wir, was männlich und was weiblich ist? Solche Fragen beforschen die Gender Studies. Seit ein paar Jahren aber steht diese Forschung unter Druck. Genderwahnsinn, Verschwendung von Steuermitteln, Gleichheitstotalitarismus. So in etwa lauten die beliebtesten Vorwürfe. Gleichzeitig belegen Studien zur Verteilung von Einkommen und von Macht, dass das Thema durchaus eines ist, empirisch belegbar. Tja, mach was draus aus so einem Widerspruch. Unsere Rednerin heute macht genau das.
Wie von Zauberhand schleichen sich implizite Differenzen in die Wahrnehmung eben dieser Leistungen ein. Was bei dem einen als Leistung zählt, zählt bei der anderen als bemüht. Was bei dem einen als Durchsetzungs- und Führungsqualität zählt, gilt bei der anderen als anstrengende und wenig kollegiale Art. Alles, was wir an dem wahren Weibe, Weibliches bewundern und verehren, ist nur eine Dependenz des Eierstocks. Die Gender Studies, die derzeit ja viel geschmähten, wie können wir in Differenz differenzierter über Differenzen nachdenken?
Klingt kompliziert, weil es das eben auch ist. Komplizierte, komplexe Verhältnisse, Menschen, die gleichzeitig Ordnung wie Unordnung schaffen, das ist das Arbeitsgebiet der soziologischen Zunft. Paula Irene Villa gehört dieser Zunft an. Sie lehrt allgemeine Soziologie und Gender Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und als Soziologin stellt sie fest, in der Öffentlichkeit ist ganz schön was los, wenn das Stichwort Gender Studies fällt. Und sonst auch. Vielleicht oder besser hoffentlich habt ihr gelesen, wie sachlich und wie fundiert sie im Sommer 2017 zuerst auf Facebook und dann im Missy Magazine auf einen Anti-Gender-Studies-Text reagiert hat. Wenn nicht, dann empfehle ich euch das hier noch. Den Link dazu findet ihr online bei uns auf deutschlandfunknova.de/hörsaal. Am 5. Dezember 2018 war die Forscherin geladen ans Zentrum Historische Geisteswissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, um im Rahmen der Ringvorlesung Kategorien der Differenz zu sprechen. Der Originaltitel ihres Vortrages lautet »Mit Differenzen differenziert umgehen – wieder den positionalen Fundamentalismus«. Na prima, denkt ihr jetzt vielleicht, das wird ein anstrengender Abend. Und da kann ich euch beruhigen, ja, das stimmt, es wird anstrengend bei uns. Das leugnet die Rednerin selbst auch nicht, vielmehr betrachtet es Paula Irene Villa als ihren Job, sich die Sache nicht zu leicht zu machen.
Unser Geschäft wissenschaftlich ist die Verkomplizierung. Nicht, weil das so lustig und toll und distinktionsfähig ist, das auch, aber weil empirische Wirklichkeit so ist.
Aber kleiner Trost vorneweg, ja, Villa spricht mitunter soziologisch, aber dann auch wieder sehr anschaulich und allgemeinverständlich. Parallel zu ihrem Vortrag zeigt sie ein paar Bilder und Grafiken, beschreibt die aber wiederum so, dass ihr Vortrag auch ohne deren Ansicht gut verständlich ist. Viel Spaß also bei der gedanklichen Mitarbeit, wenn Paula Irene Villa Differenzierung und Differenzen mit den Werkzeugen einer Soziologin bearbeitet.
Kurzum, ich möchte sprechen in Richtung der Schnittstelle von Politik, öffentlichem Diskurs und Wissenschaft. Eine Schnittstelle, in der ich mich sowieso qua Forschungsthemen, Gender, Körper, nicht mal so sehr befinde, sondern in der ich mich derzeit positioniert wiederfinde und mich dabei tatsächlich nicht mal selber erkenne. Aber, und das ist immer auch eine Gelegenheit zur Reflexion und zur Selbstkritik, wenn man mitkriegt, so geht es mir jedenfalls, wie die eigene Arbeit wahrgenommen, gesehen und ich finde manchmal missverstanden wird, aber wir wissen ja mit Butler, dass einem ja das sozusagen die Worte und die Texte nicht gehören. Welche Umstände nun die Ermöglichung einer solchen Selbstreflexion sind und woher die sich speist und welche Umstände dies sind, in denen dies alles stattfindet, das will ich zunächst darlegen. Und ich möchte in einem ersten Schritt die eher innerwissenschaftlichen Umstände beschreiben. Das sind bei mir vor allem soziologische. Und in einem zweiten Schritt die breitere Debatte einer mehr oder weniger informierten, mehr oder weniger verständigungsorientierten oder mehr oder weniger politisierten Öffentlichkeit adressieren. Mein Hauptanliegen ist dabei, gerade hinsichtlich dieses zweiten Umstands, tatsächlich die Frage, wie können wir auch im öffentlich-politischen Raum differenzierter als bislang oder als manches Mal geschieht, über Differenzen nachdenken. Mehr noch, wie können wir in Differenz differenzierter über Differenzen nachdenken? Und mein Angebot dazu ist, zunächst sehr verdichtet, abstrakt formuliert, erstens, und das will ich ausführen, was das bedeutet, nämlich mit Differenzen als, wie ich sagen würde, postessentialistische und komplexe Ontologien umzugehen. Und zweitens, uns, und das scheint mir politisch derzeit besonders dringend geboten, uns von der Idee zu lösen, dass Differenzen sozusagen individualisiert und verkörpert werden, also kurzum uns zu lösen von der Idee, dass Personen Differenzen verkörpern. Und ich glaube, dass es Zeit wird, sich davon zu lösen und auch endlich zu lösen. Und das hieße auch ein durchaus soziologisch gebiasstes vielleicht oder informiertes Plädoyer dafür, Differenzen wieder und vor allem eben als soziale Struktur zu sehen und nicht auf Identität zu reduzieren, auf Performance oder auf ein So-Sein, eine Dingigkeit oder ein Thing, ja, das irgendwie den Dingen oder den Differenzen innewohnt. Meine Überlegungen also zu Differenz sind von der forschenden Auseinandersetzung mit Differenz getragen und geprägt. Ich bin ja hauptberuflich soziologische Gender Lady, Geschlechterforscherin, so dass meine Forschung und Lehre wesentlich darin besteht, mich eben mit der und durchaus ominösen Geschlechterdifferenz zu befassen. Oder sollte ich genauer sagen, mit den Geschlechterdifferenzierungen. Denn genauer hinzuschauen bedeutet zwangsläufig, die Differenz in Differenzierungsprozesse zu überführen zu müssen. Die Gender Studies, die derzeit ja viel geschmähten, sind von dieser Gleichzeitigkeit getragen, die offenbar, und das beklage ich durchaus, zunehmend schwer zu verstehen oder auch schwer zu vermitteln oder auch zu betreiben geworden ist. Nämlich die Gleichzeitigkeit zwischen der Thinginess, der Dinghaftigkeit, der Dinglichkeit einer Differenz einerseits, Männer, Frauen, die Geschlechterdifferenz, und deren Herstellung, der Verflüssigung andererseits, die Konstitutives für das Hinschauen, das Genauere, also diese Gleichzeitigkeit von Differenzierungsgeschehen und von der Differenz. Und ich würde daran gehen, dass es eigentlich ein soziologisches Selbstverständnis ist, das so zu tun. Man könnte hier Habermas, Beck, Baumann, Derrida, Butler, Bourdieu, viele illustre mehr ansprechen. Das ist eine illustre Ahnengalerie, die eigentlich darin mündet, und ich würde wirklich weit zurückgehen, vielleicht gar nicht, also man könnte noch weitergehen, aber Plessner etwa, der in der Einleitung zu diesem fantastischen Werk von Berger und Luckmann ja in der deutschen Ausgabe schreibt, ja, die Soziologie nähert sich der Wirklichkeit als nämlich etwas, die Wirklichkeit als etwas, das halb Wort und halb Sache ist. Und zwar gleichermaßen. So Plessner. Also, das ist, glaube ich, das, was wesentlich ist in der soziologischen Auseinandersetzung mit Differenz, auch mit der Geschlechterdifferenz. Ich würde sagen, nämlich die Geschlechterdifferenz ist in diesem Sinne eine biosoziale Tatsache, die gleichermaßen ein Objekt oder verobjektiviertes wie intersubjektiv gemacht oder mehr noch, insofern die Geschlechterdifferenz intersubjektiv gemacht ist, ist sie verobjektiviert. Diese Differenz, man könnte auch noch andere nehmen, ist gleichermaßen unverfügbar. Sie ist da und an ihr kommt man nicht vorbei, wie sie aber auch gestaltbar ist. Und das merken wir im Alltag ganz oft. Und ich will gleich ein paar Beispiele davon geben, die hoffentlich deutlich machen, dass das kein sozusagen elfenbeintürmiges Wunschdenken einer Gender-Gutmensch-In ist mit Sternchen, sondern dass das wirklich die empirische Wirklichkeit ist. Von uns allen ist. Also in diesem Sinne die Geschlechterdifferenz eine soziale Ontologie. Oder sehr locker nach Marx gesprochen, Menschen machen eben sich oder ihr Geschlecht selbst, aber nicht aus freien Stücken. Nehmen wir ein Beispiel. Das sind die Karriereverläufe an einer typischen bundesrepublikanischen Universität, wie sich das hier und heute nach Geschlecht darstellt. Und Sie können Ihren Augen trauen. Typisch rosa die Ladies und typisch blau die Jungs. Und das geht, was Sie hier vielleicht nicht so gut lesen können, aber nach den Promotionen fängt es an, auseinanderzudriften. Davor haben Sie Abitur, Studienanfängerinnen, Studiumsverlauf. Und Sie sehen, es ist tatsächlich, das hat sehr viel mit den 60er Jahren der Bildungsexpansion zu tun, ein ziemliches 50-50, so eine Situation. Und dann, wo es anfängt, wirklich auseinanderzugehen, ist nach der Promotion. Und dann haben wir am Ende die höchst dotierten Professoren, die ehemals C4, heute W3-Professoren, wo es im Schnitt nämlich immer noch wesentlich so aussieht, dass, und an der LMU ist es noch stärker, fast oder etwas über 80% männlich besetzt sind und etwas dann unter 20%, Pi mal Daumen, weiblich besetzt. Das ist so eine wirklich sehr typische Sache für die Bundesrepublik. Sie ist auch recht stabil schon lange. Das ist kein einmaliger in einem Jahr Zufallsbefund, sondern man kann sagen, das ist so. Geschlecht wirkt hier ganz stark in einer sehr systematischen Art und Weise. Man kann also die Geschlechterdifferenz hier abbilden als Zahlen, Daten, etwa über den Anteil von Frauen und Männern in Organisationen und deren Ebene. Man könnte auch genauso gut, das wird ja auch getan, auf Parteien, Parlamente, Berufe, Rentenversicherung, Einkommen und so weiter schauen. Zugleich, und dafür eignet sich eben ein forschender Blick besonders gut, was auch ein ethnologischer, ein kulturwissenschaftlicher, ein historischer, ein naturwissenschaftlicher sein kann und am liebsten alles gemeinsam sein sollte. Es lohnt, genauer hinzuschauen. Und dann erkennt man schnell, dass diese Leitdifferenz Männer-Frauen zu abstrakt, zu unterkomplex, zu nicht oder nicht hinreichend differenziert ist. Beispielsweise, man könnte das jetzt noch sehr in vielerlei Hinsicht differenzieren. Das ist der Befund, wenn man sich anguckt, den Studentinnenanteil in MINT-Fächern, also Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften im internationalen Vergleich. Und da sieht man auch hier nicht die Frauen rosa, sondern Mathematik und Naturwissenschaften rosa und blau die Ingenieurwissenschaften. Das sind nur Studentinnen, Sie sehen das abgetragen. Also es gibt ein Land, Italien, das so manche so konservativ, katholisch, südländisch, südeuropäisch finden, also dort knapp 52%, das ist der höchste Balken von weiblichen Studentinnen in Mathe und Naturwissenschaften. Was ich aber hier abseits der ganz konkreten Zahlen zeigen will, ist die Variabilität allein dieser Variablen oder dieser Größe, nämlich weibliche Studentinnen etwa im internationalen Vergleich. Also wir haben deutliche Schwankungen, die, wenn man es genau nimmt, irgendwie um das 100%, also wir haben sozusagen Verdoppelung. Wir haben teilweise sind es 25,2% ganz links, Frauen in Mathe und so weiter in Japan und dann haben wir über 50%, das ist eine große Spanne prozentual gesehen. Oder weiter. Hier, das sind jetzt Beispiele für diese Problematik, Percentage of Female Graduates, also weibliche Absolventinnen von also mit Hochschulabschluss in ausgewählten Fächern. Und da sieht man, wie sich das unterscheidet, USA, Chile, Türkei, Indonesien, Indien. Also wie zum Beispiel unterschiedlich groß der Anteil von Frauen in etwas Science und Technology ist. Man könnte hier noch viel weiter differenzieren, das müssen Sie mir an dieser Stelle glauben, weil ich das jetzt nicht noch weiter mit vielen, vielen Zahlen und so weiter deutlich machen will. Es sind, und das will ich damit ausdrücken, keineswegs die Frauen, die benachteiligt oder exkludiert werden und es sind auch nicht die Männer, die auf einer Uni-Karriere vorankommen. Es gibt ganz bestimmte Formen etwa von Männlichkeiten, die auch nicht so richtig zum Zuge kommen, etwa in Uni-Karrieren. Es sind also bestimmte Muster von Weiblichkeiten und Männlichkeiten, die eher zu einer Organisation passen oder weniger zu einer Organisation passen. Und diese Muster realisieren sich in spezifischen Personen nicht, beziehungsweise nur sehr vermittelt und in komplexen Prozessen der Passung und der Entscheidungen und der Praxis. Was sich gewissermaßen durch Personen hindurch realisiert, so würde ich es formulieren, und dann auch die Wahrnehmung von konkreten Personen aus organisationslogischer Sicht prägt, sind eben Deutungsmuster, Annahmen darüber, wer wie different oder wer wie eigentlich ist. Wer wie eine Position verkörpern kann und wer dafür eher nicht geeignet oder allzu anders ist. Und das zeigt sich zum Beispiel in solchen Studien, die es sehr viel auch in den Sozialwissenschaften gibt, qualitativer Art, beispielsweise hier der American Association of University Women Professors, also wie Arbeitgeberinnen, weibliche und männliche Bewerberinnen mit identischen Curriculum, mit identischen Lebensläufen bewerten in Bezug auf Kompetenz, auf Einstellungspassung und in Bezug auf Mentoring, was sie brauchen. Und auch da sieht man die blauen Männer, die durchweg höher bewertet werden bei identischen Curricula, also bei genau denselben Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen, Potenzialen. Dazu gibt es reichlich auch gute Evidenz, dass hier Deutungsmuster wirken, die sich an Personen sozusagen festmachen. Das Beispiel der Wissenschaft als ein mögliches, was ich hier angedeutet habe, zeigt, wenn man es sich genauer anschaut, ganz gut, dass die Inklusion in das sogenannte meritokratische System, das allein auf Leistung und Kompetenz schauen, einerseits tatsächlich sehr fixiert und darum auch bemüht ist, diese meritokratische Logik umzusetzen. Das heißt auch abzusehen von der Person zugunsten von Leistungen, Kompetenzen und so weiter. Und das ist empirisch in allen Studien wirklich nachvollziehbar. Hier sind keine bösen Menschen am Werk. Hier sind nicht falsche Absichten oder irgendwelche sozusagen männerbündischen Verschwörungen oder so. Und das ist wichtig zu sehen. Und zugleich, wie von Zauberhand, schleichen sich implizite Differenzen in die Wahrnehmung eben dieser Leistungen ein. Was bei dem einen als Leistung zählt, zählt bei der anderen als bemüht. Was bei dem einen als Durchsetzungs- und Führungsqualität zählt, gilt bei der anderen als anstrengende und wenig kollegiale Art. Und wer den einen als Kollegen sieht, sieht die andere als potenzielle Mutter. Und das diese Mutter, die dann natürlich das System durch belastende Auszeiten eben in Anspruch nehmen wird, weniger produktiv sein wird und so weiter. Es gibt, und das ist eben eine Textur der modernen Differenzziehung, eine Form, die auch sich so ausdrückt, nämlich der naturalisierten Veränderung, die sich dann immer wieder an den Körpern von Personen haften. Manche Körper, Menschen werden in diesem Lichte als differente Personen wahrgenommen oder manche Vornamen, manche Personalpronomina, manche Statusse werden als sozusagen Ausdruck einer bestimmten Natur gesehen. Historikerinnen kennen diese Form der natürlichen Differenzerzeugung als sozusagen Differenzierung qua Naturalisierung wahrscheinlich noch viel besser, als wir das in der Soziologie kennen, weil wir, ich jedenfalls und wir in der Soziologie uns dieses Wissen sehr stark aus der neueren Geschichte nämlich borgen. Das sind spezifisch moderne Formen der Herstellung, Legitimierung, Erzeugung von Differenz durch den Verweis auf Natur. Und ich möchte hier das späte 19. Jahrhundert mal zitieren mit dem wahrscheinlich bekannten Herrn Virchow, ein sehr bekannter, liberaler Sozialmediziner. Wenn Sie die Charité in Berlin mal besuchen, gehen Sie mal in das kleine Gruselkabinett, was auch Herr Virchow angelegt hat, nämlich allerlei Missbildungen in Chloroform eingelegt. Das ist ganz interessant. Jedenfalls, Virchow hat ja formuliert, so Mitte des 19. Jahrhunderts, und das ist ganz interessant, das Weib ist eben Weib nur durch seine Generationsdrüse und so weiter. Und dann alles, was wir an dem wahren Weibe, Weibliches bewundern und verehren, ist nur eine Dependenz des Eierstocks. Man nehme den Eierstock hinweg und das Mannweib in seiner hässlichsten Halbheit mit den groben und harten Formen, den starken Knochen und so weiter und dem schiefen Urteil steht vor uns, so wie ich. Und das ist, wenn man sich mit dieser Phase beschäftigt, relativ typisch, aber nicht das einzige Wissen in der Zeit, was auch naturwissenschaftlich sehr legitimiert, objektiv als Evidenz präsentiert wird, nämlich wie Frauen, wie Männer sind und zwar von Natur aus. Nicht, weil das moralisch so geboten ist, nicht, weil es religiös so bestimmt ist, sondern weil es sozusagen von der Natur aus so angelegt ist. Man sieht das auch bei Max Planck und vielen. Wo man das gut nachlesen kann, ist in einem Gutachten zur Befähigung der Frau zum Studium und zu höherer Bildung, das so in den 1890ern zusammengestellt wurde und wo ganz viele illustre Männer und Frauenlehrer und so weiter sich genau dazu geäußert haben. Und interessanterweise in diesen diesem Gutachten, wo sich so viele geäußert haben, war die Frage gestellt, sollen, können Frauen eben Abitur machen und zum Studium zugelassen werden. Und auch die Befürworter, Max Planck war zum Beispiel jemand, der durchaus gar nicht so abgeneigt war, auch die Befürworter wie die Gegner in diesem Gutachten beziehen sich durchweg auf Natur. Als dann aber auch moralische Problematik. Aber die Frage ist, ist das wieder natürlich oder ist das im Einklang mit der Natur? Manche sagen, okay, ist zwar vielleicht von der Natur nicht so vorgesehen, aber das können Einzelne vielleicht machen. Andere sagen, ja, kann man machen. Max Planck zum Beispiel sagt, ja, aber dann werden die Nachkommen dieser Frauen alle kurzsichtig und nervös und so. Aber okay, es ginge. Und andere wiederum sagen, ja, kann man nicht machen, weil die Natur das nicht so eingerichtet hat und das wird nicht funktionieren. Aber worum es mir hier geht, ist eben dieses Muster des ganz starken Verweises auf die Natur. Und das sind ja nicht nur komisch anmutende Hirngespinste. Diese Art zu gendern hat sich immer wieder bei genauerem Hinsehen in den Fakten und in Naturbeobachtung der Moderne gezeigt. Ja, also es gibt sehr viele Studien, die genau kritisch das aufgreifen, beispielsweise in den Science and Technology Studies. Die Eizelle, wissen wir heute, ist gar nicht so träg, passiv, lasziv. Die Spermien gar nicht so tump, aggressiv, ehrgeizig, mobil, aufs Erstersein aus. Heute stellt sich raus, dass womöglich nicht nur Frauen Wechseljahre erleben, wie auch Männer, und zwar wichtige Männer, enorm emotional, geradezu hysterisch, unberechenbar agieren, etwa in der Politik. Die Frage, ob Hirne vergeschlechtlicht sind, ist eine, die die Wissenschaft auch derzeit umtreibt. Womöglich sind sie es ja. Warum auch nicht? So wie eine Reihe physiologischer Differenzen, etwa in Bezug auf Geschlecht genannt werden können, wie auch unzweifelhaft Menschen unterschiedlich pigmentiert oder unterschiedlich groß, alt, körperlich fähig sind und so weiter. Differenzierungen gibt es, auch physiologisch. Nur die Frage ist, was verbindet sich damit? Was heißt das? Wie weit geht das? Welchen Status hat das? Sind diese Differenzen dann außersoziale, ahistorische, der sozialen Verfügbarkeit vollständig entzogene Differenzierungen, gewissermaßen Differenzen an und für sich? Oder sind auch physiologische Differenzierungen, also unterschiedlich materialisierte, auch durch Praxis und Geschichte, durch Erfahrung und biosoziale Materialität generierte und geprägte Differenzierung, die je nach Kontext mehr oder minder relevant gemacht werden. Angesichts der Forschungsliteratur neige ich zu Letzterem. Und es findet sich beispielsweise in der Epigenetik, aber auch etwa in der Hirnforschung, sofern sie von Plastizität ausgeht, in der Evolutionstheorie. Ich will damit sagen, das ist kein reiner soziologischer Idealismus, davon auszugehen, dass auch Materialität, Physiologie auch geprägt ist von Erfahrung und Praxis, wie umgekehrt Erfahrung und Praxis nicht absehen können von Materialität. Und das heißt, die Befassung mit Differenzen als Anerkennung ihrer Wirkmächtigkeit und als Teil von Struktur und deren kritische Befragung als uneigentlich und sozial gemacht, also immer wieder zu fragen, was ist das für eine Geschlechterdifferenz, die behauptet wird, das ist auch ein Teil von Wissenschaftskritik und die beinhaltet, muss vielleicht auch beinhalten, Herrschaftskritik. Weil nämlich die Moderne, das jetzt sehr programmatisch gesprochen, ja tatsächlich, und das ist enorm wichtig, mit dem Versprechen daherkommt, das Versprechen darauf formuliert, ausschließlich selbstgemachte, legitime Differenzen relevant zu machen. Bildungs- oder Leistungsdifferenzen. Die einzige genuin moderne Form, a priori Differenzen als wesentlich zu beachten, ist ihre Ontologisierung als Natur. Wenn man sagen kann, ja, das geht nicht oder so ist es von Natur aus, ist das sozusagen im Einklang mit modernen Vorstellungen. Und das ist eingewoben in eine Herrschaftsform, die Sklaverei, Kolonialismus und so weiter, ganze Gruppen von Menschen, und zwar systematisch, eben als nicht ganz so menschlich bezeichnet von Natur aus. Nicht, weil Gott gesagt hat oder so, oder nicht wesentlich deswegen, sondern weil von Natur aus die Kinder, die Sklaven, die Frauen, die geistig Behinderten, die Idiotischen, die Wilden, die Primitiven, die Proletarier und so weiter nicht so ganz menschlich sind, wie das Subjekt der Moderne sich sozusagen selber setzt. Und insofern sind diese Differenzierungen, diese naturalisierenden auch Differenzierungen sehr stark in der Moderne verwoben mit herrschaftsförmigen Prozessen eben dieser Veränderung. Und so ist auch die Auseinandersetzung, auch die Forschende, mit Differenzierung in der Geschichte und in der Gegenwart immer schon verwiesen auf diese Frage von Herrschaft. Und was man empirisch sehen kann, auch da sind Sie ja mehr noch für die Geschichte Experten, Expertinnen als wir in der Soziologie. Man kann historisch auch rekonstruieren, schon Georg Simmel hat das ganz wunderbar formuliert, wie sich das angeblich Allgemeine des Menschlichen, der Vernunft, der sozialen Ordnung, wie auch immer, tatsächlich als immer wieder eine Verabsolutierung des Partikularen erweist. Olympe de Gouges ist ein ein geköpftes Beispiel dafür, die das genau ausgesprochen hat. Ja, die Menschenrechte, wenn sie denn doch so allgemein sind, sollen doch auch für Frauen gelten. Und dafür ging es dann aufs Schafott, weil das durfte nicht sein. Und so ist die Moderne geprägt, genau von dieser Spannung, von Universalismus, von Differenzen als eigentlich nur legitim, wenn sie basieren auf selbstgemachte sozusagen Differenzen und andererseits diesen Partikularismen und der Spannung davon, dass eben die Differenz, die in herrschaftsförmigen Zusammenhängen entsteht, über diese Naturform geschieht. Und ich würde sagen, die Geschichte der Moderne, das ist jetzt wahnsinnig grob, ja, aber kann auch rekonstruiert werden, und es ist total interessant, das zu tun, eigentlich auch als eine Geschichte der Ausweitung der Subjektzone, würde ich es nennen, entlang politischer Kämpfe, nämlich das Erkämpfen von, das Reklamieren, das sich einschreiben in diese Universalkategorie Mensch. Das heißt Würde, mit vor allem dem Selbstbestimmungsrecht über dem eigenen Körper, wo Frauen ja immer noch und immer wieder nicht ankommen, siehe Abtreibungsdebatten beispielsweise. Wenn man das politisch nun etwas wendet, aber auch forschend gleichermaßen, resultiert daraus eine ziemlich paradoxe Form. Das ist ein bisschen ein Problem, mit dem wir zu tun haben. Forschend wie politisch normativ muss man genau auf Differenzen hinweisen, um sie zu dimmen. Man muss sozusagen paradox vorgehen, wenn man darauf hinweist, etwa konkret bei Gleichstellungsbemühungen, aber das ist nicht so mein Thema, aber auch wenn wir, und das stimmt ja, in den Gender Studies immer wieder eine Differenz sozusagen behaupten, als Brille aufsetzen, danach schauen, so intersektional wir das auch immer tun mögen. Wir tragen gewissermaßen eine Differenz in die empirische Wirklichkeit, um nicht zu sagen, da ist sie noch nicht, da müssen wir mal gendern, aber weil wir so schauen und dann womöglich auch Differenzen finden, die vielleicht schon da sind oder sie verstärken oder wie auch immer, und es ist unklar, was dann passiert. Aber es ist eine paradoxe Situation und politisch erst recht, nämlich wenn man auf Differenzen achtet, in Förderprogrammen, in Quotierungen, in solchen Variablen und so weiter, um einer Organisation zu sagen, wenn du wahrhaftig meritokratisch sein willst, Universität, dann musst du darauf schauen, welche Gruppen systematisch exkludiert werden. Und das erzeugt ja sozusagen eine Beachtung von Differenz. Und ich habe das hier mal so mitgebracht von der Studie der American Association of University Women Professors, die das nochmal gemacht haben, Engineering Workforce und Computing Workforce nach Gender, Race, Ethnicity. Und wie es in den USA zum Teil üblich ist, haben wir hier also eine ganze Kategorie, die uns, und ich glaube aus guten Gründen, auch etwas eigenartig, manchmal rassifiziert, rassistisch anmutet. White Women, Asian Pacific Islander Women, Hispanic Women, Black Women, American Indian and Alaska Native Women, Hispanic Men und so weiter. Ja, und da hat man sozusagen dieses Elend ein bisschen, aber dieses Notwendige vielleicht der Problematik dieser Differenz. Kategorien. Man muss also immer wieder darauf hinschauen, um vielleicht auch darüber hinwegzukommen. Ich nenne das eine Art von reflexiver Differenzversiertheit. Und damit ist gesagt, und das ist für politische Debatten, in denen ich mich so ein bisschen befinde oder wiederfinde, damit ist nämlich wichtig, damit ist gesagt, dass auf Differenzen zu achten, sie in Anschlag zu bringen, mit ihnen umzugehen, auch deskriptiv statistisch, nicht heißt zu sagen, es gibt sie, so sind sie, damit hat es sich und darauf wollen wir bauen und jemand soll vorankommen, weil er schwarz oder weil sie lesbisch oder weil er aus armen Verhältnissen kommt, sondern es ist gesagt, sie spielen eine Rolle, sie sollten es nicht und wir müssen das adressieren. Und so zu tun, als gäbe es sie nicht oder als würden sie keine Rolle spielen, ist auch keine Lösung. Empirisch gilt zudem zu beachten, dass, wie ich jetzt am Feld der Wissenschaft andeutete, Personen und ihre Praxen nicht identisch sind mit programmatischen Differenzen. Das ist jetzt ein zweiter Punkt, auf den ich eingehen möchte, so wie man hier sagen könnte, es gibt nicht die White Woman, es gibt nicht die Black Woman in diesem Kontext, gibt es generell nicht. Personen, würde ich schon sehr stark formulieren, gibt es generell nicht die Person, die eine Differenz verkörpert. Bei all meinen empirischen Untersuchungen, die ich mache zu diesen Körperthemen, sei das Popkultur, sei das kosmetische Chirurgie, sei das Tango-Tanzen, und davon werde ich jetzt gleich berichten, oder was anderes, stand und stehen Praktiken der Differenzierung im Vordergrund, die zeigen, dass Programme einerseits und Praktiken andererseits nicht aufeinander abbildbar sind. Mit Programmen meine ich Diskurs, meine ich normative Vorstellung, meine ich Deutung, meine ich Leitdifferenzen. Mit Praxen meine ich wirklich das einfach so tun der Leute. Soziologische Lieblingskategorie, die Leute. Also, ja, also das, was wir halt so machen, wir alle. Also, das meint, Diskurse einerseits, empirische Praktiken andererseits sind konstitutiv aufeinander bezogen, aber sie sind nicht deckungsgleich. Und man kann nichts über Praxis wissen, wenn man sich nur mit Diskursen oder Programmatiken versteht. Man kann aber auch nichts über soziale Wirklichkeit insgesamt sagen, wenn man nur auf Praktiken schaut. Ich will das so ein bisschen framen, das ist wieder jetzt viel Begriff, aber darum geht es mir gar nicht so stark, nur kurz. Wie ich das hier mache für den Bereich des Programms und der Normen und der sozusagen Diskursivität, jetzt das ist das Tango-Beispiel, darum geht es mir jetzt, gehe ich davon aus, dass mit Butler Individuen und Subjekte sind nicht dasselbe, sondern da würde das aufgehen. Also Subjekte sind Diskurspositionen, die Frau, der Student, die Schwule, der Tango-Tänzer. Ja, das sind so Benennungen von Möglichkeiten, im Diskurs aufzutauchen. Und andererseits haben wir Individuen, Leute, Personen, die da irgendwas in echt tun, was sehr unordentlich ist. Und mit Butler gehe ich davon aus, Subjekt ist nicht mit dem Individuum gleichzusetzen, sondern das Subjekt ist eine sprachliche Gelegenheit, ein Platzhalter als Informierung begriffene Struktur. Jede Praxis, würde ich von hier aus gesehen sagen, ist der Versuch, sich in bestimmten, auch körperlich relevanten Prozessen in eine Subjektposition zu begeben. Ich performe hier Soziologin, Professorin, irgendwie Expertin aus München. Sie performen, sie machen, versuchen, was auch immer, Student, Mitarbeiter, Prof, wie auch immer sie jetzt hier auftauchen. Das ist nicht beliebig. Ja? Was ich jetzt hier nicht tue, ist Freundin, Tochter von oder Schwester von oder Liebhaberin oder so, weil das hier nicht hergehört. In diesem Raum sind bestimmte Subjektpositionen legitim, andere nicht. Und das ist in anderen Kontexten anders. Praxis vor diesem Hintergrund ist eben der Versuch, oder das Dagegenstehen, oder ist auf jeden Fall die Bezugnahme auf diese Subjektposition in einem bestimmten Kontext. Und das passiert sozusagen immer im Werden. Es ist immer Prozess. Man könnte auch sagen, das sind Prozesse der Differenzierung. Ja, ich bin jetzt hier als ein bestimmtes so jemand, versuche das auch hier zu sein, praktisch, und als eben andere nicht. Zum Beispiel Tango, argentinischer Tango. Ich weiß nicht, ob jemand argentinischen Tango tanzt oder kennt, aber Sie kennen solche Bilder. Gerne auch zur Weihnachtszeit gibt es dann immer irgendwelche Shows und die werden dann so plakatiert oder so ähnlich, monoton, millionenfach gleich. Rot und schwarze Farben, manchmal auch andere wie hier grün. Und dann geht es immer um Leidenschaft, um sexy Tango, Steaming, Passion, Leidenschaft. Es geht um Argentinizität, irgendwie ominös, so leidenschaftliches südamerikanisches irgendwie so sein, Wildheit, es geht um Passion, Leidenschaft und so weiter. Das sind die Bilder, ist die Sprache, die es dazu gibt. Das ist auch durchaus die Sprache im Selbstverständigungsmedien dieser Szene, mit der ich mich viel beschäftigt habe. Auf der Ebene von Subjekte, von Diskurs, haben wir hier dann auch noch, und Entschuldigung fürs Englische, aber das können Sie alle, haben wir eine ganz starke, das ist selten in der sozialen Welt der Fall, das ist wie so ein Benimmbuch oder ein Konversationslexikon früher oder so. Also da haben wir eine sehr starke, sozusagen kodifizierte Struktur dieses Tanzes, es gibt nämlich Führen und Folgen. männlich, weiblich. Führen Folgen sind ganz klar als Bewegungsrepertoire und Raum- und Kleidungsrepertoire definiert, normativ. Also er führt, das ist die übliche Struktur, das heißt, er bewegt sich nach vorne. Er, der Führende, überschaut den Raum und ist zuständig für die Navigation auf der Tanzfläche, für das Paar zuständig, für beide. Er oder die, derjenige, der die führt, definiert das Momentum der Bewegung, den Rhythmus für das Paar der Bewegung, definiert überhaupt das Paar. Die Achse des Paares Tango wird sehr eng zusammengetanzt und nicht choreografiert, definiert die Stabilität des Paares und steht in einer aufrechten Position, möglichst auf flachen Schuhen. Und wenn Sie sich die Schritte genau anschauen, meistens sozusagen genau zwischen, mit beiden Beinen auf dem Boden und meistens genau dazwischen. Genau dazu komplementär, idealtypisch heterosexuell, die führende Position, die rückwärts sich bewegt, den Raum nicht sieht, in den sie oder er, aber auf jeden Fall die folgende Person, kann den Raum nicht überblicken, orientiert sich sozusagen und ist zuständig für die private Intimität im Paar, gibt schon aktive sozusagen Impulse, aber muss darauf setzen, dass diese umgesetzt werden, steht zum Teil instabil, weil es ist natürlich kein Muss, aber üblicherweise auf mindestens 6 bis 7 Zentimeter absetzen. Probieren Sie es mal, wenn Sie es nicht kennen. Sie kippen so nach vorne. Sie werden ein bisschen instabiler. Die Achse sozusagen wird geneigt. Das ist jetzt sehr übertrieben, aber das untere Bild, da sieht man das. Und Sie müssen sozusagen eher sich abstützen. Das ist die normative Subjektpositionsstruktur. Das ist aber nicht das, was Leute tatsächlich tun. Manchmal schon. Manchmal gelingt das oder manchmal ist es so und dann ist es vielleicht toll. Aber tatsächlich, in einem Interview, ein Tango-Tänzer sagt dieses. Wer sich jedoch mit der ästhetischen und philosophischen Geschichte der Harmonie beschäftigt, also dieses Paares, was da so ganz toll ineinander in dieser komplementären Form tanzt, kann nicht umhin festzustellen, dass sie in sich einen geradezu göttlichen Vollkommensheitsanspruch birgt, der dem irdischen Alltagsmenschen praktisch mit wenigen Ausnahmen unerreichbar bleibt. Das heißt, praktisch auf der Tanzfläche geschieht alles Mögliche. Leute bewegen sich ganz toll miteinander, manchmal gegeneinander, manchmal beides zugleich gegen miteinander. Es passiert unheimlich viel, es ist aber zum Teil auch sehr albern. Es ist manchmal auch sehr langweilig, das Rumsitzen und Warten, üblicherweise eher die Frauen, aber manchmal auch die Männer. Es gibt Albernheiten, es gibt allerlei Affekte und Bewegungsformen, die überhaupt nicht aufgehen in dieser normativen Struktur, aber auf diese normative Struktur bezogen sind. Das heißt, die Differenz führen Folgen findet praktisch irgendwie statt, aber wird auch dauernd unterlaufen. Sie orientiert die Bewegung, sie orientiert das Tanzen, sie orientiert die Idee, das Begehren und alles. Aber praktisch wird das ganz unklar. Und auch wenn es gelingt, wird es ganz unklar, wer eigentlich genau wie folgt, wer führt und wie sich das zueinander verhält. Das waren meine wenigen soziologischen Beispiele, um nur anzudeuten, von wo aus ich dann jetzt in einem zweiten Schritt wechselnd im Genre, in das Genre eher des politischen, ethischen und des Diskursen will. Also, ich halte fest, Differenzen sind in sich differenziert. Differenzen ergeben sich aus Prozessen der Differenzierungen, die immer weiterlaufen, die gar nicht anzuhalten sind. Ja, Differenz, wenn man so will, ist immer eine Momentaufnahme von andauernden Differenzierungsprozessen, die in sich nochmal instabil sind. Und beides, die Differenz in ihrer So-Seinsform, etwa auf der Ebene von Diskurs oder von Ideologie vielleicht, wenn Sie mögen, oder von Norm, wie die andauernde sozusagen unordentliche Praxis im Verhältnis dazu, beides ist gleichzeitig anzuerkennen. Und beides ist nötig zu sehen. Man kann nicht sagen, wenn wir von Differenzen sprechen, sollten wir immer nur von der Differenz da im Diskurs oder immer nur von den total unordentlichen Praxen sprechen, sondern das aufeinander zu beziehen. Und ich glaube, das ist das, was die Soziologie auch anbieten kann, ein Instrumentarium, um das zu tun. Dann möchte ich festhalten, Personen oder auch konkrete Praktiken verkörpern Strukturen, Programme oder Differenzen nicht. Es gibt eine Kluft zwischen diesen Dimensionen, zwischen Praktiken und Normen, zwischen Differenz und Differenzierungen, gerade weil und insofern sie aufeinander bezogen sind, wie das Tango-Beispiel ein bisschen andeuten sollte, und sich hiermit eben kritisch zu befassen, empirisch prüfend, theoretisch gut begründet, ist eben Aufgabe von Wissenschaft, würde ich schon sagen, im Allgemeinen, da würde ich der Kollegin sehr recht geben, das ist das, was wir können und das ist auch das, was wir sollen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in das politische Feld, in wo auch immer wir auch außerhalb der Wissenschaft debattieren, wo wir nicht hinter zurückfallen sollten. Und ich glaube, das ist eine kleine Fußnote, wir haben derzeit auf vielen Ebenen so ein Begehren danach, Differenzierung einzuziehen, zum Beispiel in recht populistischen, auch sehr wohlmeinenden Adressierung von zum Beispiel Public Sociology oder Public Science, was wir alles tun sollen. Weil das ja immer jetzt im Moment so stark die Adressierung ist, raus aus der Uni und Science Slam und lange Nacht der Wissenschaften und Kinderuni und in drei Sätzen für die Zeitung das nochmal schnell sagen. Was alles nicht falsch ist, andererseits aber auch ein echtes Problem, es nährt die Idee, als würden wir das nicht eh tun und wollen. Es nährt aber auch die Idee, und das ist das Problem, als ob wir das könnten, nicht weil wir schlau oder blöd sind, sondern weil eben, ich würde schon sagen, unser Geschäft wissenschaftlich ist die Verkomplizierung. Nicht, weil das so lustig und toll und distinktionsfähig ist, das auch, aber weil empirische Wirklichkeit so ist, was ich hoffentlich zumindest andeuten konnte. Ja? Die empirische Wirklichkeit geht nicht auf in einfachen Differenzen. Und das, glaube ich, muss unsere To-Go-Take-Home-Message da in der Welt sein. Es gibt also zwei Verpflichtungen, Aufgaben, die sich aus dieser Ausgangslage meines Erachtens ergeben. Eine ist die Verpflichtung zur Anerkennung ungleicher, auch herrschaftsförmiger Differenzverhältnisse, die durchaus als soziale Platzanweiser fungieren, Geschlecht in Karrieren beispielsweise, und zwar bisweilen ohne, dass dies alle gleicher oder dass dies allen Beteiligten gleichermaßen bewusst oder klar wäre. Und es gilt gleichzeitig, diese diffizile Leistung zu vollbringen, nämlich diese paradoxe Adressierung von Differenz, auch die Depersonalisierung in der politischen Auseinandersetzung. Also, nämlich hieraus folgt auch, und das finde ich ethisch und für den Diskurs sehr wichtig, Personen nicht als Differenzträger zu adressieren. Nicht zu sagen, du weiß, du lesbisch, du Elite oder du Heterosexualität oder so. Das alles findet statt in einer Situation, die aber genau davon geprägt ist, sehr wohlmeint, und das ist auch historisch total interessant, ich kann das jetzt nicht ausführen, aber die sozusagen auch aus den sozialen linken, emanzipatorischen sozialen Bewegungen der 70er, 80er Jahre so etwas gemacht hat. Niemand ist schuld. Es soll hier nicht darum gehen, ob, keine Ahnung, alle Schwarzer oder wer auch immer dies oder das gewollt hat. Es soll mir darum gehen, aus diesen Bewegungen, die auf Empowerment gesetzt haben, die auf Differenzen verwiesen und geschaut haben, das sozusagen nun geworden ist oder auch das geworden ist, nämlich eine Situation, ich würde sagen eine neoliberale, globalisierte Situation, in der Differenz zum marktfähigen, mehrwerterzeugenden Asset geworden ist, zu einer Qualität, die sich vermarkten und verkaufen lässt, ja, die überhaupt wir alle haben sollten und die an Personen sehr stark festgemacht wird. Das heißt, Personen werden in der Populärkultur, in Form von Repräsentationen, aber auch in Texten, zu eben genau das, Verkörperung von Differenzen, zur Verkörperung von relevanten Differenz eigentlich Verhältnissen, also Trudeau, so ein Pin-Up-Boy dieser sozusagen zeitgenössischen Form von Diversity, der sich dann mit so einem diversen Kabinett ablichten lässt, oder um deutlich zu machen, das ist kein Luxusthema reicher europäischer Eliten in Argentinien, in Lateinamerika, in Afrika haben wir auch genau diese Forderung, Auseinandersetzung, Adressierung von Diversität, die über Farben und Körper läuft ganz stark. Hier kulturelle Diversität als Idee, die sich realisiert in den Gesichtern, in den Augenformen, in den Pigmentierungen, im Schmuck, in der Folklore konkreter einzelner Personen. Ja, also das ist die Situation, in der genau dieses irgendwie ja sehr dazu eigentlich andersstehende Form, also diese Differenzversiertheit, die wir wissenschaftlich betreiben, die wir aus der Soziologie kennen, trifft jetzt auf diese Situation. Aber diese Situation ist nicht wiederum nicht allein eine nur politische, die da draußen passiert und wir sind hier so super differenziert innerhalb der Wissenschaft. Es gibt auch eine problematische Form, und ich nenne mal das beim bösen Wort, identitärer, individualisierender Aufladung von Differenz und von Wissen auch in den Sozialwissenschaften selbst. Ein Beispiel dafür wären meines Erachtens sogenannte Standpunkttheorien in der Geschlechterforschung, genauer noch in der feministischen Theorie. Und das macht für mich einen Unterschied, ob ich das so oder so nenne, aber wesentlich im Kontext feministischer Theorien, auch feministischer oder kritischer Wissenschaftstheorien, gibt es eben diese Standpoint Theories. Sandra Harding wäre hier ein wichtiger Name, viele andere auch, die eigentlich ja fast auf Mannheim oder Marx zurückgehend sagen, ja, es gibt eine Seinsgebundenheit oder Verbundenheit des Wissens. Das Wissen ist immer irgendwo situiert und wird von bestimmten Kontexten aus generiert. Aber das wird identitär sozusagen, das kippt in sowas Identitäres, in sowas eben, was aus einer bestimmten sozialen Position eine zwangsweise fast schon inhaltliche Position macht. Also marginalisiert zu sein, ist schon über ein privilegiertes Wissen zu verfügen. Als Frau positioniert zu sein, ist ein weibliches Wissen oder ein Wissen über oder von Weiblichkeit zu haben und darum aus einer bestimmten Perspektive auf die Welt zu schauen. Hier in einem European Policy Paper, der dritte Punkt, particularly research focused on power relations should begin with the lives of the marginalized. Zitat Ende. Also das ist das, was ich schon mit einem positionalen oder identitär aufgeladenen Fundamentalismus oder dieser Form meine. Eine bestimmte soziale Position ergibt quasi automatisch eine bestimmte Form des Denkens, des Wissens, eine bestimmte Perspektive. Das muss nicht zwingend so sein. Also ich möchte hier auch nicht grundsätzlich sagen, dass Standpunkttheorien das Problem oder so seien. Aber sie öffnen sich dafür, sie bergen das Risiko und sie werden vielfach programmatisch so verwendet, dass man sagt, eben eine bestimmte soziale Positionierung mündet in einem bestimmten inhaltlichen Wissen oder einer bestimmten Position. Kann man im Übrigen auch bei einem vielleicht dieser Thematik eher unverdächtigen Autor, nämlich Pierre Bourdieu, so nachlesen. Ja, in dem Buch Die männliche Herrschaft ist das genau die Perspektive. In einer bestimmten Art und Weise in der Welt verortet zu sein, heißt eine bestimmte Art und Weise, die Welt zu sehen. Wie gesagt, das muss nicht so sein und ich glaube, darauf kommt es dann an, wenn wir das komplex anlegen, ist da auch etwas Wahres in Anführungszeichen dran. Das kann man nachvollziehen an vielen Themen in der etwa Soziologie, die lange gar nicht Themen waren, weil schlicht diejenigen, die Soziologie betrieben haben, das gar nicht als Thema erkannt haben. Klassisch Arbeit, der Arbeitsbegriff, der nichts kennt, außer die, die lange als männliche, bestimmte, also eine bestimmte Form der männlichen Arbeit, nämlich die im Markt vermittelte und so weiter, aber Hausarbeit beispielsweise nicht als Arbeit anerkennt. Also es gibt schon, ja, das ist schon sozusagen nicht falsch zu sagen, bestimmte soziale Positionierungen gehen einher mit einem Wissen über die Welt, das andere sozialen Positionen nicht kennen. Aber ob eine bestimmte Person in einem bestimmten Kontext aus einer bestimmten Positionierung heraus ein bestimmtes Wissen generiert, ist eben eine offene Frage, ist nicht zwingend vorher schon so gegeben. Und das ist irgendwie auch trivial, aber es gibt Ansätze, die da reinkippen. Ebenso dieses Ding mit der Intersektionalität. Ich glaube, das ist ein enorm wichtiger Begriff, ein sehr wichtiger Tool, ganz wichtige Debatten in jüngerer Zeit, genau aber auch mit diesem Problem behaftet. Intersektionalität, falls Sie es nicht kennen, ganz kurz gesprochen, ist ja genau diese Einsicht aufzunehmen, dass wir nie nur eins sind oder nie nur eine Kategorie eine Rolle spielt, also die Geschlechtlichkeit, die Klassenzugehörigkeit, die Sexualität, das Alter und es ist offen, welche Differenzkategorien das wären, das ist empirisch offen. Diese sind nie allein für sich, sondern ja, es ist immer eine Kreuzung verschiedener Differenzen. Die weibliche Positionierung im Feld der Wissenschaft ist geprägt von Klassen und anderen Markern. Und diese Weiblichkeit, meine beispielsweise, wird dann eine andere sein in einem anderen Kontext. Auch hier in diesem Diskurs, und das lässt sich an zahlreichen Texten durchaus nachvollziehen, gibt es eine Verkürzung dieser Intersektionalitätsüberlegung auf Identität. Die Person, der weiße heterosexuelle Mann, die schwarze lesbische Frau oder so, ja, die sozusagen Intersektionalität verkörpern. Und dann, wenn es politisch gewendet wird, kriegt man da tatsächlich ein großes Problem. Dann landet man nämlich in identitären Formen, die sagen, du als schwarzer Mann kannst hier nicht teilnehmen, weil das ist ein weißer, weiblicher Raum oder so. Ja, und dann kommt man in diese wirklich identitären Felder, die auch per se gar nicht so schlimm sein müssen, aber wirklich eine ziemliche Verkürzung drin haben. Ebenso auch, ich würde fast sagen, alle Studies, meine Gender Studies sicher auch, haben genau dieses Verkürzungsrisiko, die Postcolonial, die Area Studies, die Disability Studies, die Queer Studies, die Gender Studies und so weiter, nämlich das Ausgehen von, die Thematisierung, die Forschende von Differenz kann, muss nicht, kann aber eben in diese identitätslogischen Verkürzungen münden. Und dann hat man eben Strukturverhältnisse, historische Gewordenheiten, Prozesse ausgeblendet. Kann aber auch genau das Gegenteil passieren. Postcolonial Area Studies, Disability Studies, Gender Studies können genau im Gegenteil auf Differenzierung hinweisen, auf Themen von Differenzierungsprozessen, Normalisierungsdynamiken und so weiter. Das ist wirklich offen und es ist wirklich im Moment, glaube ich, ganz wichtig, genau hinzuschauen, und das spreche ich auch an Zeitungen, an uns alle, an die Debatte hin, es ist wichtig, genau hinzuschauen, welche Texte wir wie da in der Stelle lesen. Es gibt so ein General-Bashing etwa der Gender Studies, die auf diese Verkürzung hinweist, die richtige Punkte anspricht im Moment, und ich gehe gleich auf Beispiele ein, aber dabei das Kind womöglich mit dem Bade ausschüttet. Und was wir noch sehen, und da möchte ich kurz darauf eingehen, was wir auch sehen, ist, dass wir es derzeit vielfach auch im Feld der Wissenschaft zum Teil zu tun haben mit einem voluntaristischen Wahlmodell von Differenz. Nämlich, du bist, wer du zu sein denkst, fühlst, meinst. Und ob du jetzt weiblich-männlich oder Merz-Mittelschicht oder Elite bist, Friedrich Merz hat es uns gerade vorgemacht, oder so. Das ist eben so, wie man sich so fühlt, wie man sich so positioniert oder wie man meint zu sein oder wie man wählt. Und es gibt eine unglaublich unheimlich interessante und uncanny unheimliche Übereinstimmung in Bezug auf Gender und dieses voluntaristische Modell. Ich habe Ihnen das mal in Extremfassung hier so mitgebracht. Die Identitären, die sagen, Gender-Terror raus aus den Köpfen, wir wollen das nicht mehr mit dem Gender. Die aktuelle Benetton-Kampagne für ihre aktuelle Kollektion, die so eine ganze Linie hat mit Gender-Free-Zone, heißt das. Ich habe das also nicht nur aus dem Katalog, sondern tatsächlich Kaufingerstraße, wie die Zeil hier in München fotografiert, bei Benetton im Laden. Also so liegen die Klamotten alle da. Was bin ich? Männlich, weiblich? Was ist das? Gender-Free-Zone. Dann unten rechts von Ihnen aus die AfD, jüngst in Bayern im Wahlkampf. Bayern genderfrei wird gefordert. Genau dieselbe Forderung wie da unten auf der legendären Get Rid All Gender is Dreck Partyreihe der ganz linken, emanzipatorisch und post-queeren sozusagen, emanzipatorisch Avantgarde auch in München, die eben eine Partyreihe haben mit Get Rid, genau wie Get Rid bei der AfD oder bei Benetton. Also das ist schon interessant, wo wir überall dieses sehr voluntaristische Modell sehen von Differenzen, die irgendwie so Wahlsache individuell scheinen. Ich glaube darüber, ich würde gerne darüber noch mehr nachdenken und mir das genauer anschauen. Ich glaube, das ist schon recht symptomatisch für unsere Gegenwart, nämlich Differenz und Differenzierung auch nur individuell als Wahlmodell denken zu können, was uns soziologisch ziemlich das Reden erschwert. Und als Gegenbewegung gewissermaßen dazu haben wir gleichzeitig Vereigentlichungen und kulturalistische sozusagen Ontologisierungen, nämlich beispielsweise in dieser Debatte um Cultural Appropriation, die man wiederum traditionell katholisch-süddeutsch hier führen kann. Die Augsburger Allgemeine vor 2 Jahren, die sich über die Unsitte aufregt, dass allerlei Leute, die nicht aus der Gegend sind und dann auch noch falsch Dirndl tragen, haben, ja, und gar nicht wissen, was das ist und wie das geht und das gar nicht von jung auf kennen und was das sein kann. Und das ist irgendwie schon ganz schön blöd. Und wir kennen es auch, also hier die Teen, Vogue Teen ist es, glaube ich, oder die L, ich weiß nicht, so Speerspitzen der Anti-Trump-Resistance im Moment, die also hier Celebrities shamen öffentlich, also demütigen, aufstellen, dass sie Cultural Appropriation betreiben. Also die falsche, die koloniale, rassistische, herrschaftsförmige Aneignung kultureller Traditionen, etwa Katy Perry hier in so einem Japan-Look oder in der Mitte Miley Cyrus in so einem hawaiianischen Look und rechts, ich weiß nicht, Giselle Bündchen oder so ein Model bei Victoria's Secrets auf dem Laufsteg mit so Indianerschmuck und so weiter. Und da werden sie jetzt hier also geschämt dafür, dass sie Cultural Appropriation betreiben und dass das ganz schlecht ist und dass das nicht geht. Wir haben also diese zwei sozusagen, mindestens diese zwei Phänomene im öffentlichen Raum und hier ist wirklich der Moment, wo ich auch sage, das ist so Thinking in Progress, ich weiß gar nicht genau, wie das zusammengehört und welchen Reim ich mir genau darauf mache, aber ja, wir haben einerseits dieses Wahlmodell, ja, Unterstrich ist die Differenz, die er sie zum Sein meint. Und andererseits diese fundamentalisierenden Differenzdiskurse, die sehr stark über Kultur gehen. Oder auch noch ein weiteres Beispiel im Missy-Magazin, einem feministischen, sehr popkulturellen, vielleicht Gegenspielerin von der Emma, das ich sehr, sehr schätze und dem ich sozusagen näher politisch nahestehe durchaus, aber eben auch immer wieder solche Positionen wie hier eine Autorin, die formuliert, und ich lese das mal vor, ein Beispiel für diese Debatte, Cultural Appropriation, eine deutsch-afghanische Freundin hält einen höchst eloquenten wissenschaftlichen Vortrag, AktivistInnen bürgerlicher Herkunft werfen ihr daraufhin vor, Klassistisch zu sein. An dieser Stelle wird die Positionalität wichtig, weil hier Klasse, Rasse und Geschlecht zusammenfallen. Die genannte Freundin von mir, deutsch-afghanisch, hat sich den Geschlechterstereotypen, den rassistischen Vorurteilen und dem klassistischen Unbehagen zum Trotz die Freiheit herausgenommen, sich als schreibende und selbstbestimmte Intellektuelle zu begreifen. Hier so, die Autorin wirkt der Vorwurf des Klassismus sehr schal, selbst wenn ihr Vortrag schwer verständlich gewesen sein sollte. Denn es ist etwas anderes, wenn privilegierte Menschen ihn erheben, diesen Vorwurf, die Grenzen der Solidarität nicht kennen und meinen, alle Erfahrungen über denselben Diskriminierungskamm scheren zu können. Zitat Ende. Dann haben Sie genau die Situation, vielleicht kennen das einige von Ihnen ja auch aus politischen oder akademischen Kontexten, dann haben Sie die Situation, dass entscheidend dafür, wie, was gesagt wird, vor allem das, wer spricht, ist. Und das sozusagen das Kriterium der Rede wird. Und das ist das genau, was ich mit positionalem Fundamentalismus meine, was letztlich, meine ich schon, wirklich auch Verständigung und Diskurs zu zerstören droht. Weil dann können wir auch den Wettbewerb machen, wer wie in welcher Kategorie mehr das Privileg hat, etwas sagen zu können und so. Und wenn wir tatsächlich meinen, dass wir eben nicht denselben Diskriminierungskamm zumindest generieren können miteinander, dann haben wir tatsächlich, würde ich sagen, den Anspruch auf so eine moderne Form, die ja gute Gründe hat, auf Universalismus, auf Rationalität auch wirklich aufgegeben. Also das halte ich für eine sehr problematische Form. Darauf nun reagiert wiederum eine ganze im Moment wahrnehmbare politische Strömung und ich zitiere hier Vukadinovic, der in dem Band Beißreflexe, vielleicht kennen Sie den schon vertreten, weil jetzt den Nachfolgeband rausgegeben hat, Freiheit ist keine Metapher, die reagieren auf genau diese Form, die ich gerade länger zitiert habe, das ist aus der Jungle World, einem aktuellen Artikel, wo auf das neue Buch hingewiesen wird und dort schreibt Sascha Vukadinovic, der Herausgeber des Buches, die Beiträge in unserem Buch erinnern an eine Idee, deren Erosion durch die drei vorgenannten Phänomene beschleunigt wird und so weiter. Also angeblich, diese Probleme sind angeblich in Geschlechterfragen sensible Akademikerinnen, die nach Euphemismen für Genitalverstümmelung suchen, mit einem vorangestellten anti-eingeleitete rassistische Postulate, also Antirassismus als eigentlich rassistisch, weil es Differenz betont. und so weiter. Der intrinsische Zusammenhang von Hautfarbe und gesellschaftlicher Positionierung, das ist das, wogegen sich das richtet. Und Queer-Aktivistinnen, die religiöse Folklore, Kopftuch ist hier wesentlich gemeint, oder andere Formen, selbst dann für einen Ausdruck gesellschaftlicher Vielfalt halten. Diversity, wenn Frauen unter dieser vollständig zum Verschwinden gebracht werden. Das Kopftuch und so weiter. Was noch in den 90er Jahren belacht oder als wahnhaft erklärt worden wäre, ist längst kein schlechter Scherz. Mittlerweile, also gibt es einen derartigen Bekenntnisfuhrer, wird hier formuliert, der aber sich für Selbstreflexivität hält. Und was ist das prädestinierte Beispiel genau für dieses Problem, was der Autor hier ausmacht, ist nämlich die Forderung danach, Differenzen zu differenzieren. Der Beitrag in der Jungle World vom selben Autor hier zitiert geht so weiter. Während der Dschihadismus wahrscheinlich das zweigeschlechtliche Identitätsangebot der Gegenwart schlechthin ist und damit a priori die Aufmerksamkeit eines Forschungszweigs erregen müsste, der vorgibt, sich mit eben jener Zweigeschlechtlichkeit und so weiter zu befassen, Gender Studies, haben deutsche Genderforscherinnen andere Prioritäten gesetzt. Von all dem unbeeindruckt sind sie damit befasst, in, und hier werden wir zitiert, also Sabine Haag und ich, in Differenz über Differenz nachzudenken und zwischen Differenzen zu differenzieren, wie Sabine Haag und Paula Irene Villa es einmal ausdrücken. Zitat Ende. Also die Forderung danach, das zu tun, was wissenschaftlich meines Erachtens, darüber können wir ja gerne diskutieren, eigentlich unser Handwerkszeug und unsere Grundlage ist, nämlich Differenzen zu differenzieren, das wird hier so auch rhetorisch durchaus sozusagen lächerlich gemacht und als sozusagen Krönung der Jenseitigkeit und der Realitätsferne und auch der politischen Totalverrats ausgestellt, weil während sozusagen es den Dschihadismus gibt, befassen wir uns im Elfenbeinturm mit dieser abstrusen Angelegenheit, Differenzen zu differenzieren. Das ist die politische Gemengelage, in der wir uns nun befinden. Und ich komme jetzt zum Schluss. Diese Gemengelage wird nochmal besonders sozusagen, und Sie wissen es ganz sicher, nochmal befeuert und nochmal problematischer gemacht. Und unser Buch hat ja genau auch darauf reagiert, dass die Situation nach der Kölner Silvesternacht, also nach der Nacht von Köln, Anfang 2016, wo wir mit unserem Buch, Sabine Haag und ich, mit dieser Forderung, Differenzen zu differenzieren und damit auch in den Diskurs zu gehen, in diese Situation hinein geschrieben haben. Eine Situation, ich will das nicht, wie ich das anderordnen oder wie wir das in dem Buch getan haben, ausführen. Ich will hier nur andeuten, das wissen Sie, das wird Susanne Schröter sicher oder hoffentlich auch noch mal aufgreifen, auch sicher noch mal kritisch, und das können Sie dann miteinander diskutieren. Eine Situation, in der sozusagen sofort nach Köln klar war, welche Differenzen wie relevant sind. Mit Köln wurde eine lang schwelende Rede über den Fremden mit einem wiederum weit zurückreichenden und wichtigen Strang der Debatte um Differenzen und deren Bewertung verknüpft, mit Sexismus und der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. In der öffentlichen Rede über die Fremden nach Köln und die Nafris und die Araber und die arabischen Männer wurde die Rhetorik der Veränderung, ja, die, von der ich hoffe gezeigt zu haben, dass sie uns eigentlich seit dem späten 18. Jahrhundert in dieser Form begleitet. In der öffentlichen Rede über die Fremden wurde die verändernde Rhetorik das Ticket zur Sprechbühne, um also über Sexismus und sexualisierte Gewalt nachhaltig zu sprechen. Und tatsächlich, und das ist eine wichtige Differenzierung, die ich hier aber auf jeden Fall machen möchte, tatsächlich wurde ja auch nach Köln lang und laut über sexualisierte Gewalt gesprochen, sodass auch meines Erachtens längst fällige Reformen des Sexualstrafrechts hierzulande auch folgten. Und das gilt es unbedingt anzuerkennen und zu würdigen. Erkauft wurde das allerdings, das würde ich schon weiterhin sagen, durch eben die Verknüpfung mit einem rassifizierenden, einen rassistischen Diskurs, der vor allem, und die Bildsprache ist alles andere als zufällig, ja, der schwarze Mann, der nach der weißen Frau greift, der schwarze, von außen kommende arabische dunkle Mann, der die helle, blonde, weiße, europäische Frau begrapscht. Und wo sozusagen sich dann alle fragen, wer ist denn dieser arabische Mann, wenn es intellektuell sein soll, wie in die Zeit. Und wo auch manche beklagen den Verlust tatsächlicher Männlichkeit, wie Bernd Björn Höcke beispielsweise zu dieser Zeit, der dann sagt, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken, denn nur, und ich zitiere ihn wörtlich, denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft, und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft, und wir müssen mannhaft werden, liebe Freunde. So Höcke in diesen, kurz nach dieser Kölner Ereignissen, in einer anderen Konstellation, aber es bezieht sich genau darauf, nämlich der Diskurs, wir müssen unsere Frauen schützen vor denen, die da kommen. Es gab auch andere Stimmen. Und das ist mein Punkt, auch da zu differenzieren. Es gab auch Stimmen, die kritisch auch gesagt haben, es gibt auch, und das ist nicht neu hierzulande, strukturelle sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Es gibt, und es wissen wir aus den Zahlen, die wesentlich privat stattfindet, vom deutschen Mann, vom deutschen Trainer, in deutschen Kirchen, von deutschen Priestern und so weiter. Aber das wurde, ging ein bisschen unter bisweilen, eben in diesen starken Differenz und in diesem antagonistischen Diskurs, wir die gut böse, westlich, arabisch und so weiter. Das ebenso, und darauf werde ich aber nicht weiter eingehen, auch im Kontext von MeToo, auch da würde ich sagen, haben wir eine ähnliche Diskussion, die und Debatte und ein Diskurs, dem es an Differenzierung bisweilen fehlt, weil MeToo eine der wichtigsten und wirklich, das sage ich normativ, auch tollsten, besten sozialen, digitalen Bewegungen ist, die wir in den letzten Jahren hatten, die aber, und ich glaube, entgegen wiederum den empirischen Wirklichkeiten wahrgenommen wird, immer wieder, als ginge es nur um Frauen, die von Männern begrapscht werden. Das ist wesentlich ein Punkt, weil es um Macht und sexualisierte Machtausbeutung geht, die empirisch tatsächlich so stattfindet, dass eher Männer die sind, die nach unten an Frauen greifen. Aber das ist überhaupt nicht zwingend und nur so der Fall. Und es gab von Anfang an auch männliche, auch männliche Stimmen in diesem Zusammenhang. Sonst läuft es weiter. Es gab auch männliche Stimmen in diesem MeToo-Zusammenhang, die darauf hingewiesen haben, dass auch sie Übergriffe erlebt haben, dass auch sie begrapscht wurden, dass auch sie angegangen sind. Wir wissen schon lange, dass es mann-männliche sexuelle Übergriffe gibt, dass es ein struktureller Bestandteil ist von Folter, von Krieg, von Gewaltkriminalität. Und ich glaube, dass das im MeToo auch alles eine Rolle gespielt hat, aber wiederum zu wenig, weil auch da die Leitdifferenz immer wieder auch medial ist. Männer gegen Frauen. Und das ist so falsch empirisch, ja, dann auch nicht. Und ich möchte aus diesen ganzen politischen, diskursiven Gemengelagen zu dem sozusagen Eingangspunkt wieder zurückkommen und nochmal eher jetzt ein Plädoyer dafür halten, zu sagen, dass wir auch in diesen schwierigen politischen Auseinandersetzungen darauf beharren müssen, dass Differenzen zwar unser Handeln strukturieren, Normen sozusagen normativ wirken, dass sie die Raster sozusagen fürs Handeln sind, aber dass das Handeln, dass die empirischen Erfahrungen von konkreten Personen in diesen Leitdifferenzen nicht aufgehen. Jedes Beispiel kann einem das eigentlich zeigen. Aber wir haben eine Situation, in der das wirklich im öffentlichen Raum, auch weil Medien so funktionieren und weil wir es viel mit so eskalatorischer Rhetorik zu tun haben, das aber immer wieder vergessen wird. Differenzen also, möchte ich sagen, sind die Grundlage sozialer Ordnung und zugleich ihr Effekt. Differenzierung findet andauernd statt und ohne, und das ist eine soziologische Binse, ohne Differenzierung keine Gesellschaft, keine Ordnung, kein Handeln, kein Nix. Das muss auch kein Problem sein. Die Frage ist lediglich, wie differenzversiert wir als Gesellschaft mit Differenzen umgehen. Kann es uns gelingen, in diesem Sinne postessentialistisch mit Differenz umzugehen? Das heißt, nicht davon auszugehen, Differenzen sind jenseits unserer Gestaltbarkeit irgendwie da und gegeben und Männer sind halt so oder Araber sind halt so oder Frauen sind halt so, sondern können wir so umgehen mit Differenzen, dass wir erkennen, dass wir diese Differenzen auch immer mit hervorbringen. Wir erleben derzeit, wovor Sigmund Bauman, ein Soziologe, den ich sehr, sehr schätze, in seinen letzten Schriften gewarnt hat, nämlich die Verführung und Versprechungen von Sicherheit nicht so sehr durch Grenzziehungen sondern die Sicherheit von einer Grenzziehung, die vorgibt, keine solche zu sein, sondern die so tut, Grenzziehung, die so tut, als spreche sie nur eine bereits existierende Grenze aus. Die Bad Mexican Man, die aus Mexiko kommen, ja, in der US-amerikanischen Rhetorik oder die NAFRIS oder so. Dieses so tun, als sei die Differenz schon da, verspricht Überschaubarkeit durch Eindeutigkeit, Klarheit durch Homogenität. Wir sehen auch, wie diese Eindeutigkeiten, Homogenitäten und Grenzen gewaltvoll und gegen empirische Evidenz erzeugt werden müssen. Ja, da muss eine Mauer gebaut werden oder wir müssen immer wieder feststellen, die müssen immer wieder hergestellt werden. Soziale Positionen und Differenzen werden im Diskurs, wie gezeigt, als absolut gesetzt und die Personen in diesen verschiedenen sozialen Positionen mit diesen Positionen gleichgesetzt. Und das ist ein Mechanismus, rechts wie links, der auf die Beseitigung und Überblendung von empirischer Komplexität setzt. Und so vollzieht die kulturalistische Versämtlichung, die wir derzeit im Diskurs erleben, die Gleichsetzung etwa von angenommenen Traditionen, Kulturen, Mentalitäten einer Region oder einer Religion mit jeder einzelnen Praxis einer jeder einzelnen Person. Das ist so wirklich konkret, wie wenn ich manchmal sage, wenn Leute wissen, dass ich in Argentinien zum Teil aufgewachsen bin und ich im Sommer sage, oh, das ist aber echt schön warm und ich finde das super, dass es Leute gibt, die sagen, naja, du kannst das ja auch ab. Das ist genau das, was ich meine mit sozusagen einer Herkunft, die sagt, das ist dein So-Sein. Wer also als Muslim, als weißer Mann oder Christ positioniert ist, verkörpert so diese Logik dann auch gänzlich diese Position. Das ist positionaler Fundamentalismus. Und dieser ist in jeder Hinsicht falsch und diskursverwahrlosend. Es gibt religiöse Dogmen, es gibt habituelle Gepflogenheiten, es gibt Denkweisen, Positionen und soziale Positionierungen, es gibt Trachten, das Dirndl oder so. Aber diese machen nicht automatisch einen Menschen aus. Menschen können und tun es auch immer diese Position transzendieren, ob sie es bewusst tun durch Nachdenken oder Erfahrungen oder ob es geschieht, wie im Tango tanzen, ja, da machen die Körper etwas, das uns widerfährt, was gar nicht vorgesehen war. Und insofern möchte ich davor warnen, mit Baumann jetzt doch zu diesem Zitat, dass letztlich, und das ist das, was wir im Diskurs erleben, was mir große Sorge bereitet, ist, dass nämlich eine auf Überschaubarkeit und Eindeutigkeit ausgerichtete theoretische Analyse, falls man sie denn praktisch umsetzte, beschwört mehr Gefahren herauf als die Krankheit, die sie heilen möchte. Soweit Baumann. Und das ist, deswegen habe ich das auch zitiert, ja, etwa Vukadinovic oder andere, die als links gelten, sich als links sehen, als emanzipatorisch, als kritisch, als in the spirit of Aufklärung gegen Kulturrelativismus, genau darin landen zu sagen, bestimmte Texte beispielsweise solle man doch besser nicht lesen, beispielsweise, weil sie eben nicht dem westlichen Kanon der Aufklärung entsprechen. Und das, glaube ich, kann niemand wollen. Vielen Dank.
Wenn wir Menschen über eine einzelne Eigenschaft definieren und diese festschreiben, wenn wir eine Eigenschaft verabsolutieren, dann verwahrlost das öffentliche Gespräch, sagt die Soziologin Paula Irene Villa. Belege für ihre Aussage gibt's reichlich, siehe Tageszeitungen, siehe Netz. Ihren Vortrag mit dem Titel »Mit Differenzen differenziert umgehen, wider den positionalen Fundamentalismus« hat Villa am 5. Dezember 2018 gehalten, auf Einladung des Forschungszentrums Historische Geisteswissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt am Main im Rahmen der Ringvorlesung »Kategorien der Differenz«. Die Forscherin zitiert am Ende ihres Vortrages ihren 2017 gestorbenen Kollegen Sigmund Baumann. Der schrieb, eine auf Überschaubarkeit und Eindeutigkeit ausgerichtete theoretische Analyse, falls man sie denn praktisch umsetzte, beschwört mehr Gefahren herauf als die Krankheit, die sie heilen möchte. Wenn ihr den Text komplett lesen wollt, aus dem dieser Satz stammt, ihr findet den Link zu seinem 2016 erschienenen Aufsatz »Die Welt in Panik« auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Erschienen ist er in den Blättern für deutsche und internationale Politik. Super, dass ihr dem Hörsaal und der Soziologin auch bis in diese Extended Version hinein gefolgt seid. Herzlichen Dank fürs Zuhören und für euer Interesse. Katja Weber ist glücklich und sagt bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.